Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Hallo und willkommen bei Worlds Apart. Napoleon sagte einst, dass es nur zwei Kräfte gibt, die die Menschen vereinen: Furcht und Eigennutz. Die Wahl zwischen beidem wird für die europäischen Länder, einschließlich Frankreich, immer schwieriger. Diese versuchen nämlich, ihre Politik der Trump-Ära anzupassen, was sich am deutlichsten an der iranischen Atomfrage zeigt. Haben die Europäer genug Eigeninteresse, um ihre Angst zu überwinden und den Deal mit Teheran zu retten? Darüber spreche ich mit dem iranischen Außenminister Mohammad Javad Zarif, der zurzeit in Moskau ist und vor kurzem noch beim G7-Gipfel in Frankreich war. Herr Minister, es ist schön, wieder mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Schön, hier zu sein.
Am Abend vor Ihrer Ankunft in Moskau verkündete Ihr Pressesprecher, dass sich neben anderen Themen die letzten Schritte in der Implementierung des Atomdeals auf Ihrer Agenda befinden. Viele würden sagen, dass das sehr optimistisch klingt, da viele Leute glauben, dass der Deal tot ist. Ist er das?
Nein, das ist er nicht. Der Atomdeal war eine wichtige Errungenschaft der Diplomatie und es ist zu früh, über sein Ableben zu sprechen. Wie Mark Twain einst sagte, die Nachricht von seinem Tod ist stark übertrieben. Die Europäer waren jedoch leider nicht in der Lage, ihren Worten Taten folgen zu lassen. Sie versprachen zwar ihre Unterstützung für den gemeinsamen umfassenden Aktionsplan, aber sie waren nicht bereit, Risiken einzugehen und zu investieren, um die große Errungenschaft der Diplomatie aufrechtzuerhalten. Wir sagen Europäer, weil Russland und China sich ganz anders verhalten. Wir haben sehr gute Beziehungen zu beiden Staaten. Natürlich sind Russland und China von den illegalen Aktionen der USA gegen den Iran betroffen, die ich nicht Sanktionen nenne, sondern Wirtschaftsterrorismus. Die Europäer haben bis auf das Abgeben allgemeiner Erklärungen und verbaler Unterstützung für den gemeinsamen umfassenden Aktionsplan nichts getan. Es ist wichtig, dass sie ihre Verpflichtungen erfüllen. Der Grund, warum ich zweimal nach Frankreich reiste und Präsident Rouhani sich mit Präsident Macron unterhielt, war der Versuch, einen Weg zu finden, wie Frankreich seine Verpflichtungen umsetzen kann. Das diskutiert mein Stellvertreter gerade in Paris mit den französischen Beamten. Es geht nicht darum, den Aktionsplan neu zu verhandeln oder ihn zu überarbeiten. Es geht einfach um die Umsetzung ihrer Verpflichtungen.
Dazu möchte ich Ihnen eine Frage stellen, weil Sie in den letzten Wochen die Europäer dazu aufriefen, erwachsen zu werden und aufzuhören, den USA zu dienen, sowie das internationale Recht zu respektieren, das formell den Aktionsplan einschließt. Haben Sie etwas erreicht?
Ich weiß es nicht. Ich halte niemandem eine Predigt. Ich spreche einfach von der Realität. Wir besuchten alle die Grundschule und die Hochschule, in denen es Raufbolde gab. Raufbolde würden nicht aufhören, einen anderen Schüler zu schlagen, wenn man sie einfach ansieht. Wenn sie mit dem ersten fertig sind, gehen sie zum zweiten, dritten und so weiter über. Die Europäer sollten wissen, dass der Appetit der USA, das internationale Recht zu brechen, wann immer als Washington nützt, nicht mit dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan aufhören wird.
Jeder hat ihren Überraschungsbesuch in Frankreich und die Einladung des Gastgebers, des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, während des G7-Gipfels zur Kenntnis genommen. Die USA waren damit eindeutig unzufrieden. Abgesehen von der ganzen Aufmerksamkeit war es doch nur Publicity, ein kleiner Schritt der Abgrenzung von Seiten der Europäer. Glauben Sie, dass Sie genug Eigeninteresse haben, um sich von der US-Richtlinie im Falle des Aktionsplans abzugrenzen und Ihren Teil des Deals aufrechtzuerhalten?
Ich kann nur sagen, dass Sie es tun sollten. Ob Sie die USA überzeugen oder sich abgrenzen wollen, ist Ihre Entscheidung. Ich glaube, dass die US-Amerikaner nicht überzeugt werden können, es sei denn, sie sehen, wie entschlossen der Rest der Welt ist, das internationale Recht einzuhalten. Der Appetit eines Raufbolles wird immer weiter wachsen, wenn er eine schwache Reaktion auf sein Verhalten sieht. Es hängt davon ab. Wir mischen uns nicht in den Umgang der Europäer mit den USA ein.
Ihre Zukunft hängt direkt davon ab. Das Problem des Aktionsplans ist, dass es sehr einfach im Auge zu behalten ist, was der Iran macht. Es ist aber sehr schwer zu kontrollieren, was die westlichen Verpflichtungen angeht. Sogar unter der Obama-Regierung gab es Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Die US-Unternehmen begegneten geopolitischen Risiken. Die Bürokratie war sehr kompliziert. Heute ist die Lage noch viel heikler. Wie können die Europäer Ihrer Meinung nach den Deal einhalten? Erwarten Sie, dass Sie Ihre Unternehmen dazu zwingen, mit Ihnen Handel zu treiben?
Ich denke nicht, dass Sie das tun können, aber Sie können Ihre eigenen Gesetze erlassen. Der gemeinsame umfassende Aktionsplan ist ein Abkommen, das umsichtig verhandelt worden ist. Unsere Zukunft hängt nicht von ihm ab. Wir werden uns eine Zukunft mit dem Aktionsplan oder ohne ihn aufbauen. Wir glauben, dass der Aktionsplan eine wichtige Errungenschaft ist, die nicht zerstört werden sollte. Ich denke jedoch, dass ein Zerfall des Abkommens das Versagen der Diplomatie und nicht des Irans sein wird. Aber wir haben auch andere Möglichkeiten. Innerhalb des einen Jahres, seitdem die USA aus dem Abkommen ausgestiegen sind, haben wir unsere Wirtschaft stabilisiert und unsere Inflation verringert. Wir haben unser Wachstum gesteigert.
Der Weltwährungsfonds prognostiziert, dass ihre Wirtschaft um 6% fallen wird.
Ja, sie ist gefallen, aber wir erholen uns bereits davon. Es war ein Schock für unsere Wirtschaft. Unsere Währung hat deutlich an Wert verloren. Wir haben ein Drittel dessen, was wir verloren haben, innerhalb der letzten Monate wiederhergestellt. Das zeigt, dass unser Leben und unser wirtschaftlicher Wohlstand nicht vom Aktionsplan abhängen. Wir wollen, dass diese diplomatische Errungenschaft bestehen bleibt. Doch wenn die Europäer ihren Teil nicht einhalten können, werden wir alle verlieren. Es ist nicht so, dass nur sie verlieren werden. Wir werden alle dadurch verlieren, einschließlich der USA.
Es sind 2 Monate vergangen, seitdem INSTEX, der europäische Mechanismus zur Umgehung der US-Sanktionen, vollständig in Betrieb genommen wurde. Ich bin sicher, dass die iranische Führung die Zahlen gespannt beobachtet. Können Sie uns Zahlen nennen, wie viele Deals von dem Mechanismus profitiert haben?
Mir sind keine Zahlen bekannt. Das ist auch nicht so wichtig für mich, weil das ein europäischer Mechanismus ist. Ein europäischer Mechanismus, um US-Sanktionen zu umgehen.
Ist das nicht eine Maßnahme, mit der sich die Europäer abgrenzen?
Für die Europäer ist es eine Voraussetzung für die Durchsetzung ihrer 11 Verpflichtungen, die sie eingegangen sind, als die USA ausgeschieden sind. Sie hatten eine Zahl von Verpflichtungen innerhalb des Aktionsplans, die unabhängig vom Verhalten der USA waren, bevor sie ausschieden. Nach dem US-Austritt gingen sie 11 weitere Verpflichtungen ein. Sie gingen sie ein, wohl wissend, dass die USA nicht kooperieren würden. Sie müssen diese Verpflichtungen erfüllen, und das ist es, worüber wir zurzeit verhandeln. Über etwas anderes als die Erfüllung ihrer Verpflichtungen verhandeln wir heute gar nicht. Nun müssen Sie sich mit den USA auseinandersetzen, denn das ist etwas, worum Sie sich kümmern müssen.
Mit der Zustimmung zu dem Deal ohne die US-Beteiligung machte der Iran ein beträchtliches Zugeständnis. Wie viel muss dieses Geschäft in Bezug auf den Handel einbringen, damit es sich Ihrem Verständnis nach lohnt?
Die Beteiligung der USA brachte uns keinen Gewinn. Der Iran hat 40 Jahre ohne die USA gelebt. Der Iran hat den USA zum Trotz 40 Jahre lang gelebt. Um die Beschlüsse des UN-Sicherheitsrates aufzuheben, war die Anwesenheit aller 5 Mitglieder des Sicherheitsrates notwendig. Wir waren zwar nicht bereit, mit den USA zu verhandeln, aber es war eine Notwendigkeit. Sobald dieses Ziel erreicht war, war die Präsenz der USA kein großes Plus für uns. Wie Sie von von Anfang an sagten, auch während der Obama-Regierung waren die USA mehr daran interessiert, die Sanktionen aufrechtzuerhalten, die sie nicht aufgehoben hatten, obwohl ihre Verpflichtungen es vorsahen, dass sie diese aufheben. Das ist das Problem und wir waren nie naiv gegenüber den USA. Ich habe 30 Jahre in den USA gelebt und beobachte ihre Politik seit 40 Jahren. Daher weiß ich...
Sie betonen in vielen Interviews, dass wirtschaftliche Vorteile eine wichtige Rolle in diesem Deal spielen.
Wirtschaftliche Vorteile gehören zu den Grundsätzen des Deals. Der Deal wird von zwei Säulen gehalten. Nichtverbreitung von Atomwaffen und Normalisierung der wirtschaftlichen Beziehungen. Aber das erfordert nicht die USA.
Können Sie ohne US-Beteiligung und mit aktiven Gegenaktionen der USA dennoch wirtschaftliche Vorteile aus diesem Deal ziehen?
Nicht alle wirtschaftlichen Vorteile. Ich glaube aber, dass die internationale Gemeinschaft zur Vernunft kommt. Wenn sie diesen Trend nicht stoppen, werden noch andere zu Leidtragenden werden. Wir haben andere Möglichkeiten. Wir hängen am geringsten davon ab. Unter dem Zusammenbruch der globalen Wirtschaft im Jahr 2008 haben wir am wenigsten gelitten. Weil wir glücklicherweise oder unglücklicherweise von der globalen Wirtschaft ausgeschlossen waren. Es zeigte sich, dass wir eine robuste Wirtschaft haben, die dem Druck von außen widerstehen kann. Wir waren 40 Jahre unter Druck und das nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in anderen Bereichen. Wir wollten nicht, dass unsere Beziehungen zu dem Rest der Welt von Resolutionen des UN-Sicherheitsrates reguliert werden. Und nun werden sie es auch nicht mehr. Der Rest der Welt war per Resolution verpflichtet, seine wirtschaftlichen Beziehungen zum Iran zu normalisieren. Um das zu erreichen, mussten die USA Teil dessen sein. Wir waren weder in Bezug auf den Rest der Welt noch in Bezug auf den Einfluss der US-Wirtschaft naiv gewesen. Das Beharren der Vereinigten Staaten auf der Umwandlung ihres Dollars und ihrer Wirtschaft in eine Waffe, um Krieg gegen andere zu führen, wird zu ihrem Untergang führen. Der übermäßige Einsatz jeglicher Machtmittel wird schließlich zu ihrem Untergang führen. Heute sehen wir, wie die USA die gleichen Mittel gegen China und Russland einsetzen, vielleicht nicht so intensiv und nicht mit solch einer Wucht. Sie verwenden die gleichen Mittel gegen Russland, China und auch andere. Das wird dazu führen, dass die Wirtschaftsmacht der USA vielleicht nicht morgen, aber letzten Endes untergehen wird.
Herr Minister, Sie sprachen von Schikanen durch die USA. Die Antwort des Iran auf den Druck von außen war die Einflussnahme auf den Handel und die Schifffahrt in der Straße von Hormuz. Nun versuchen die USA dagegen zu wirken, indem sie eine Gruppe von Staaten um sich scharen, die im Persischen Golf patrouillieren soll. Was halten Sie von dieser Initiative?
Der Persische Golf und die Straße von Hormuz sind schmale Gewässer. Eine Steigerung der militärischen Präsenz dort wird die Sicherheit vor Ort nicht erhöhen, sondern verringern. Der Iran hat eine 1.500 Meilen lange Küste am Persischen Golf, ungefähr die gleiche Länge am Golf von Oman, und kontrolliert den nördlichen Teil der Straße von Hormuz. Ohne den Iran kann man dort keine Sicherheit haben. Sicherlich wird der Iran ein Problem damit haben, wenn jemand seine Militärpräsenz dort ausweitet, um ihn anzugreifen oder ihm mit dem Einsatz von Gewalt zu drohen. Dadurch wird die Unsicherheit wachsen. Die Freiheit der Schifffahrt ist, wie jeder andere Teil des internationalen Rechts, ein globales Gut. Man kann keine Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormuz haben, wenn es diese nicht im Suezkanal oder in der Straße von Gibraltar gibt. Sie sind alle gleichwertig. Die Gefahr einer Verletzung des internationalen Rechts durch die USA ist, dass sie es im Allgemeinen zerstören.
Alle Staaten, die sich bisher dieser Initiative angeschlossen haben, sind enge US-Verbündete. Es gibt Berichte darüber, dass Israel und sogar Saudi-Arabien Interesse an diesem Vorschlag gezeigt haben. Denken Sie, die USA könnten über den Schutz der Freiheit der Schifffahrt hinausgehen und diese Initiative dazu nutzen, um Sanktionsmechanismen durchzusetzen? Befürchten Sie nicht, dass Sie physisch im Golf von Oman blockiert werden?
within the Sea of Oman?
Nein, wir werden nicht physisch blockiert. Wenn es dazu kommen sollte, sind wir die größte Macht in der Region. Wir sind ein Küstenstaat. Und keine militärische Macht, die in die Region kommen wird, wird in der Lage sein, diese Balance zu ändern. Es wird nur in Unsicherheit enden.
Die Meerenge ist sehr schmal. Sie könnten ihnen die Durchfahrt blockieren.
Nein, das können sie nicht. Und wir werden es nicht riskieren und sie blockieren. Das Problem ist, dass solche Dinge wie Freiheit der Schifffahrt und Energiesicherheit für alle gelten sollten. Man kann nicht aussuchen, wer davon profitiert und wer nicht.
Eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil die Freiheit der Schifffahrt nicht nur in der Straße von Hormuz, sondern auch im Südchinesischen Meer eingefordert wird. Vor einigen Tagen haben Indien, Deutschland, Frankreich und Großbritannien der Haltung Chinas in der Region widersprochen. Die iranische Regierung hat sich in Bezug auf das Thema immer zurückgehalten. Sollte das Südchinesische Meer Ihrer Meinung nach der Freiheit der Schifffahrt unterliegen?
Wir respektieren die Position Chinas und wollten immer Stabilität und Gelassenheit im südchinesischen Meer sehen. Diese können jedoch nicht auf Kosten Chinas erreicht werden. Genauso wie die Sicherheit und die Stabilität im Golf von Oman nicht auf Kosten des Iran erzielt werden können.
Ich spüre eine Zweideutigkeit in Ihrer Antwort. Sie sagten ja bereits, dass die Freiheit der Schifffahrt ein internationales Gut ist. Ich bin mir sicher, dass Sie selbst aufrichtig daran glauben, nach den unangenehmen Konfrontationen mit den Briten. Sehen Sie diese Vorfälle mit den Beschlagnahmungen der Öltanker als einmalig an oder ist das ein neuer Trend in den globalen Handelskriegen?
Ich betrachte das eher als einen Versuch der USA, die Freiheit der Schifffahrt zu einem einseitigen Gut zu machen und es dem Iran wegzunehmen. Ich sehe die Beschlagnahme unseres Schiffes in Gibraltar als einen klaren Fall von Seepiraterie an, weil
es wurde schnell gelöst.
Es konnte eigentlich dank großer diplomatischer Anstrengungen gelöst werden. Wir haben klargemacht, dass wenn die USA und andere Staaten ihren wirtschaftlichen Einfluss dazu einsetzen, um dem Iran das Recht zu rauben, sein Öl offen und frei zu verkaufen, wir alle anderen Methoden verwenden werden, um unser Öl zu verkaufen. Die USA begehen einen Akt von Aggression und Kriegsführung gegen den Iran, indem sie unsere traditionellen Kunden davon abhalten, von uns Öl zu kaufen. Das bedeutet nicht, dass wir dem US-Druck unterliegen werden. In der Vergangenheit versuchten die USA, uns unsere Verteidigungsmöglichkeiten zu berauben. Wir bauten unsere Raketen. Sie haben versucht, uns den Zugang zu Kernbrennstoff zu verwehren. Also stellten wir unseren eigenen Kernbrennstoff her. Nun versuchen sie uns daran zu hindern, unser Öl zu verkaufen. Wir werden es verkaufen, so oder so. Den USA wird es nicht gelingen, uns daran zu hindern. Wir sehen die Bemühungen der USA. Die Beschlagnahme unseres Schiffes in Gibraltar hatte nichts mit EU-Sanktionen, sondern mit US-Druck zu tun. Wenn Sie mir nicht glauben, schauen Sie sich einfach den entsprechenden Tweet des US-Gesandten Bolton an. Er sagte, dass es das beste Geschenk zum 4. Juli war, das Großbritannien den USA hätte machen können. Es ist klar, dass das auf Wunsch der USA passierte. Seitdem das Schiff wieder frei ist, versuchen die USA, die Freiheit der Schifffahrt so einzusetzen, um sich in den vollkommen legalen Verkauf von iranischem Öl einzumischen. In Wirklichkeit wird es sogar benötigt. Wir sollten unser Öl verkaufen. Abgesehen davon, dass das internationale Recht dazu schweigt, fordert die Resolution des UN-Sicherheitsrates, dass andere mit uns zusammenarbeiten, um die wirtschaftliche Normalisierung zu erreichen. Daher verhalten sich die USA wie ein Tyrann, der andere davon abhält, das Recht zu respektieren.
Herr Minister, das ist ja keine neue Entwicklung, oder? Ich meine, das ist die Art und Weise, wie die USA sich seit vielen Jahrzehnten benehmen. Seit Donald Trump ist es nur transparenter geworden. Ich würde Ihnen gerne eine Frage über ihn persönlich stellen. Sie beschreiben Ihre Politik und Diplomatie als Bemühung der konstruktiven Verbindlichkeit. Glauben Sie, dass Donald Trump konstruktiv engagiert ist auf seine eigene spezielle Art und Weise? Könnte er Gesetzgebungsarbeit in einer Weise leisten, deren Ergebnisse Sie für Ihr Land als Vorteil empfinden würden?
Als Diplomat kann ich die Diplomatie nicht verwerfen und ich muss an diplomatischen Lösungen arbeiten. Es ist mein Job und ich werde versuchen, es fortzusetzen. Was ich sagen kann, ist, dass nach wie vor verhandelt wird. Wir verhandeln mit 5 anderen wichtigen Staaten. Das sind die Staaten der P4-Gruppe plus Deutschland und die EU. Die USA haben beschlossen, diese Verhandlungen zu verlassen.
Ich frage Sie nicht nur in Bezug auf den Atomdeal. Sie wiederholen immer wieder, dass der Iran bereit ist, einen Nichtangriffspakt mit seinen Nachbarn zu unterzeichnen. Sie sagten mehrmals in einer sehr interessanten Wortwahl, dass ein Nichtangriffspakt die Notwendigkeit belangloser Aktionen übertrumpfen kann. Und dies ist wirklich etwas, in dem US-Präsident Trump mit Ihnen übereinstimmen kann, weil unter seinem Befehl die US-Marine die Schlagfähigkeit ihrer Flugzeugträger im Golf nicht mehr rund um die Uhr aufrechterhält. Da gibt es Platz für eine Einigung. Ist das möglich?
Wie gesagt, der Verhandlungstisch existiert. Es gibt die Möglichkeit, sich an diesen Tisch zu setzen, wenn man den gemeinsamen umfassenden Aktionsplan akzeptiert. Wir haben eine Menge Zeit investiert, um das auszuhandeln. Wir haben immer gesagt, dass wir bereit sind. Wir waren es, die vor langer Zeit den Vorschlag über die Sicherheit im Persischen Golf an den Tisch gebracht haben. Ich wiederholte diesen Vorschlag hier in Moskau während einer Valdai-Konferenz vor einigen Jahren. Ich bin froh, dass Russland den Vorschlag unterstützt und nun eine wichtige Initiative diesbezüglich eingebracht hat. Sie ist unserer Position in Bezug auf die Sicherheit in unserer Region sehr nahe. Das sind alles Möglichkeiten. Wir werden nie unter Druck verhandeln. Auch werden wir nicht verhandeln, wenn wir wissen, dass das Ergebnis nur eine Präsidentenamtszeit halten wird.
Es gab Berichte darüber, dass Sie selbst mit Ihren Erzfeinden sprechen. Es wurde berichtet, dass Sie während Ihres letzten Besuches in Kuwait den Saudis einen Vorschlag gemacht haben, der einen Nichtangriffspakt einschließt. Ist das wahr?
Der Nichtangriffspakt ist seit langem auf dem Tisch und gilt für alle unsere Nachbarn, darunter Saudi-Arabien und alle anderen.
Also würden Sie mit ihnen nach all dem verhandeln?
Ohne zu zögern. Wir haben absolut kein Problem damit, mit den Saudis die Sicherheit in unserer Region zu besprechen.
Wie würde ein Nichtangriffspakt mit den Saudis aussehen? Sie tragen gerade einige Stellvertreterkonflikte mit ihnen aus. Und es geht nicht nur um Teheran und Riad, sondern auch um viele nichtstaatliche Akteure. Würden die Akteure in Ihrer Vision des Dokumentes mit einbezogen werden?
Es würde jegliche gegnerische Koalition ausschließen. Das bedeutet, dass Saudi-Arabien sich keiner Koalition gegen den Iran anschließen darf. Somit würde sich der Iran keiner Koalition gegen Saudi-Arabien anschließen. Wir würden keine aggressiven Maßnahmen gegen sie unternehmen und sie müssten dasselbe tun. Sie sollten keine Terrororganisationen unterstützen, was sie leider tun. Wir sollten unsere Probleme friedlich lösen und einander dabei helfen, regionale Probleme zu lösen. Wir haben Saudi-Arabien vor 6 Jahren vorgeschlagen, die Syrien-Krise gemeinsam friedlich zu lösen. Wir hatten ihnen vor 6 und dann vor 4 Jahren vorgeschlagen, das Problem im Jemen politisch zu lösen. Leider sind sie von den USA komplett abhängig und glauben, dass sie ihre Kriege mit dem Iran bis zum letzten US-Soldaten kämpfen könnten.
Anscheinend sind die USA jedoch nicht mehr bereit, diesen Weg zu gehen, was uns wieder zu Donald Trump bringt.
Ich denke, dass eine wahrnehmbare Neuordnung in unserer Region äußerst wichtig wäre, um Menschen an den Verhandlungstisch zu bringen. Sobald die Menschen in unserer Region verstehen, dass sie sich keine Sicherheit von außerhalb der Region kaufen können. Sie können eine Menge Waffen kaufen und Donald Trump wäre sehr glücklich darüber, ihnen viele Waffen zu verkaufen. Ich denke jedoch nicht, wie Sie es schon korrekt gesagt haben, dass Donald Trump bereit wäre, das Leben seiner Soldaten zu riskieren, um ihre Kriege zu führen. Sobald Sie das verstehen, werden Sie sich an den Verhandlungstisch setzen und mit uns verhandeln. Wir möchten nicht, dass jemand Druck unterliegt. Wir glauben, dass die Ära der Hegemonie auf der globalen und der regionalen Ebene vorbei ist. Meiner Meinung nach ist Saudi-Arabien an Hegemonie interessiert. Ihre Rivalitäten in der Region beschränken sich nicht nur auf den Iran. Der Iran ist nicht in Nordafrika involviert, nicht in Libyen und nicht im Sudan. Aber Saudi-Arabien ist dort involviert, weil es nach Hegemonie strebt. Es strebt nach Hegemonie im Jemen. Das ist der Grund, warum dort ein Krieg herrscht, sogar unter den Verbündeten von Saudi-Arabien. Diese Mentalität muss sich ändern. Zwei Punkte sind da wichtig. Niemand darf in der Region die Hegemonie haben und man darf sich keine Sicherheit von außerhalb erkaufen. Ich denke, mit diesem kognitiven Wandel in Saudi-Arabien können wir Frieden erreichen.
Dasselbe gilt für den Iran?
Natürlich. Wenn ich sage, dass es keine Hegemonialmacht in der Region geben darf, meine ich auch den Iran. Wir verstehen das. Wir wollen Saudi-Arabien nicht aus der Region ausschließen. Saudi-Arabien hat immer wieder versucht, den Iran auszuschließen. Und der Grund für die Probleme in der Region ist diese Besessenheit, den Iran überall in der Region ausschließen zu können. Das wird nie passieren. Ich denke, je früher unsere saudischen Nachbarn verstehen, dass sie mit ihren Nachbarn für immer leben müssen, desto früher können wir einen guten, vernünftigen und erfolgreichen Dialog haben.
Herr Minister, vielen Dank für Ihre Zeit.
Es war schön, vielen Dank für Ihre Fragen.
Das war der RT Deutsch Podcast.